Hallo und ein herzliches Willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast rund um die Osteopathie. Von uns, dem Bundesverband Osteopathie, für euch. Ob osteopathische Therapeuten oder einfach nur Osteopathie-Interessierte. Hallo, zurück zu einer neuen Folge. Mein Name ist Lisa Stumpe und heute spreche ich mit unserem BVO-Mitglied Ines Sack. Es geht um chronische Rückenschmerzen und wie hier die Osteopathie helfen kann. Liebe Frau Sack, herzlich willkommen. Stellen Sie sich unseren Hörern gerne erstmal vor.
Hallo Frau Stumpe und danke für die Einladung. Mein Name ist Ines Sack, ich bin 41, verheiratet und wohne mit meinem Mann in einem Ortsteil von Kulmbach. Seit 7 Jahren arbeite ich als Solo-Selbstständige in meiner Privatpraxis als Osteopathin und Physiotherapeutin. Vorher war ich in verschiedenen Physiotherapiepraxen angestellt. Außerhalb meines Berufs bin ich auch im sozialen Bereich unterwegs. Ich bin ehrenamtlich beim Roten Kreuz in Kulmbach, dort als Einsatzleiterin und Katastrophenschutzbeauftragte. Den Rest meiner Freizeit verbringe ich gern mit meinem Mann und meiner Hündin draußen in der Natur.
Frau Sack, wie kamen Sie zur Osteopathie? Was macht sie für Sie so besonders und wie verändert sie Ihren Arbeitsalltag im Vergleich zuvor?
Ehrlicherweise bin ich zufällig zur Osteopathie gekommen. Nach meiner Ausbildung als Physiotherapeutin habe ich ein berufsbegleitendes Studium zum Bachelor of Science Physiotherapie begonnen. Das Studium war sehr praxisorientiert aufgebaut und hat neben den Zertifikatsweiterbildungen manuelle Therapie, Bobart und Krankengymnastik am Gerät eben auch das erste Jahr der Osteopathie-Ausbildung eingeschlossen. Naja, zu Beginn war ich echt skeptisch. Für mich als grundständigen Physio, einen klassischen Mechaniker, wie ich es gern scherzhaft bezeichne, sollte ich plötzlich viel mehr Dinge im menschlichen Körper wahrnehmen. Die Eigenbewegungen der Organe fühlen, den Schädel, der atmet. Diese Feinfühligkeit ist mir zu Beginn extrem schwer gefallen.
Und dann haben Sie sich aber trotzdem darauf eingelassen.
Ja, ich habe mich trotzdem darauf eingelassen und nach Abschluss des Studiums die Osteopathieausbildung zu Ende gemacht. Es wurde dann tatsächlich auch besser mit meinem Gespür und inzwischen weiß ich, was der Dozent bei den ersten Unterrichtseinheiten gemeint hat. Die Osteopathie öffnet mir in meinem Behandlungsalltag neue Möglichkeiten. Vorher als Physio- und Manualtherapeutin bin ich bei meinen Behandlungen immer wieder an die Grenzen gestoßen. Ich habe einen Patienten behandelt, es war kurz besser und dann kam das Problem wieder. Mir war damals noch nicht klar, wie viele Zusammenhänge es im Körper tatsächlich gibt. Diese sind mir erst während der Osteopathieausbildung so richtig bewusst geworden und ich lerne immer noch jeden Tag dazu. Außerdem nehme ich mehr Zeit für jeden Patienten. Ein Geschenk, um das mich ein befreundeter Arzt immer beneidet. Ich kann mich nämlich in meiner Behandlungszeit richtig um den Patienten kümmern, ohne ständig unter Zeitdruck zu stehen. Eine ausführliche Anamnese und körperliche Untersuchung ist so möglich. Und damit dann auch eine angepasste Therapie, die zu langfristigen Erfolgen führt.
Ja, schön. Heute sprechen wir ja über Rückenschmerzen, vor allem dann, wenn sie chronisch geworden sind. Wie kam es dazu, dass Sie sich hier einen Schwerpunkt gesetzt haben?
Naja, ganz einfach dadurch, dass ich häufig in meinem Alltag damit konfrontiert werde. Man spricht nicht umsonst von einem Volksleiden. Wenn die Patienten bei mir auftauchen, haben sie oft schon ein ganzes Sammelsurium von Untersuchungen und Behandlungen hinter sich, oft ohne längerfristigen Erfolg.
Und haben die Patienten mit den Rückenproblemen was gemeinsam? Gibt es hier Tendenzen, was zum Beispiel Beruf oder Alter angeht?
Häufig ist es der Bewegungsmangel oder falsche Bewegung in Kombination mit psychischem Stress. Immer wieder sehe ich auch vorangegangene Traumata, Auffahrunfälle zum Beispiel oder Stürze von der Leiter oder vom Pferd, Glatteisunfälle und so weiter. Es betrifft inzwischen tatsächlich alle Altersgruppen, auch schon Jugendliche kommen deshalb zu mir zur Behandlung.
Und wie gehen Sie in der osteopathischen Praxis bei solchen Patienten vor?
Ich beginne immer mit einer genauen Anamnese. In dieser geht es erstmal um das aktuelle Problem, also wo genau ist der Schmerz, wie ist er, wodurch wird er ausgelöst, was hilft vielleicht, Wärme oder Bewegung möglicherweise und nehmen die Patienten Schmerzmittel? Dann folgt die Abklärung des Allgemeinzustands der Patienten, also gibt es weitere Beschwerden und Stressfaktoren, wie sind der Schlaf, die Verdauung, wie sieht es mit Beruf, Hobbys und Sport aus, gibt es eben vorangegangene Traumata oder Operationen, wie sieht es mit weiteren Erkrankungen und Medikamenten aus und so weiter. Anschließend kommt die körperliche Untersuchung, im Stehen, im Sitzen und im Liegen. Ich beurteile die Statik der Patienten und die Beweglichkeit und ertaste Spannungen am Körper. Angepasst an die Befundung behandle ich dann den Patienten. Und das häufig nicht unbedingt da, wo es gerade weh tut, denn die Ursache liegt oft an einer ganz anderen Stelle. Der Rücken ist dann eben nur der Melder.
Okay, das ist spannend. Können Sie hier ein paar Beispiele nennen?
Ein großes Augenmerk liegt bei mir auf der unteren Extremität, also sprich den Füßen und Beinen. Denn bei Statikproblemen ist hier oft die Ursache zu finden. Zum Beispiel nach einem sogenannten Supinationstrauma im Fuß, also dem klassischen Umknicken. Oder bei Fußfehlstellungen wie dem Senkspreizfuß oder Kniefehlstellungen wie X- oder O-Beinen. Durch diese Fehlstellungen verändert sich funktionell die Länge der Beine. Und gerade nach einem Trauma eben häufig nur einseitig, was dann einen Schiefstand im Becken zur Folge hat. Das wiederum wirkt sich auf die Wirbelsäule aus. Und die Rückenschmerzen, die zum Beispiel nach so einem Umknicktrauma entstehen können, sind also nur ein Symptom. Die Ursache ist wahrscheinlich eher im Bereich des betroffenen Fußes zu suchen und auch dort zu beheben. Ein weiterer wichtiger Part ist dann die Behandlung des Bauchs. Wenn es zum Beispiel nach Operationen zu Verklebungen oder Verwachsungen zwischen den Organen kommt, können diese auch Rückenschmerzen begünstigen. Blähungen oder Verdauungsbeschwerden spielen auch eine Rolle. Manchmal finde ich auch akute Blockierungen in den Gelenken oder der Wirbelsäule. Klassisch eben dann, wenn sich die Patienten verhoben haben. Diese löse ich nach der Vorbehandlung des umliegenden Gewebes mit manuellen Techniken.
Frau Sack, geben Sie Ihren Patienten noch etwas in den Alltag mit? Also eventuell Tipps oder sogar Hausaufgaben?
Die Patienten bekommen nach der Behandlung immer eine Empfehlung für Bewegungsübungen im Alltag. Und zwar in der Regel solche, die einfach und mit wenig Zeit umsetzbar sind. Das ist wichtig, um den Patienten die Eigenverantwortung für ihren Körper und ihren Zustand zurückzugeben und sie eben nicht vom Osteopathen abhängig zu machen. Und auch, um das Körpergefühl zu stärken. Der Osteopath ist der Helfer auf dem Weg zur Eigenverantwortung für den Körper und die Gesundheit.
Was sollen Patienten mit Rückenschmerzen vorher schon wissen, wenn sie in eine Behandlung kommen wollen?
Die Verbesserung von Rückenschmerzen ist von vielen Faktoren abhängig. Die Osteopathie ist eben ein Faktor. Es gehört aber auch die Eigeninitiative des Patienten dazu. Also die Umsetzung von Hinweisen zur Bewegung, zur Haltung oder Ernährung ist genauso wichtig wie die Behandlung durch den Osteopathen. Außerdem für meine Begriffe wichtig, dass den Rückenschmerzen nicht zu viel Beachtung geschenkt wird. Also kein Katastrophisieren der Schmerzen, keine Bewegungsangst. Es gibt in meinem Praxisalltag nur wenige Fälle, die wirklich schwerwiegend sind und auch einer Operation bedürfen. In diesen Fällen, die Kriterien der sogenannten Red Flags zeigen, schicke ich die Patienten auch zu einer weiteren Abklärung wie einer bildgebenden Diagnostik wie Röntgen oder MRT zum Arzt. Häufiger sind es aber über Jahre oft unbemerkt entstandene kleine Ursachen, die letztendlich zu einer großen Auswirkung, also dem Schmerz, führen. Die Behandlung der Ursachen, soweit möglich, führt dann auch zu einer Schmerzlinderung. Leider kann man aber auch nicht immer alle Patienten komplett schmerzfrei machen. Vor allem nicht mit einer Behandlung, wenn die Patienten schon seit Jahren oder Jahrzehnten Beschwerden haben. Die Veränderung des Schmerzes an sich ist schon ein gutes Zeichen. Und es ist wichtig, dass die Leute auch die kleinen Verbesserungen wahrnehmen, wie eine kleine bessere Beweglichkeit, sie können länger stehen oder sitzen, sie können sich wieder bücken und so weiter.
Kann sich auch die Psyche negativ auf den Rücken auswirken? Und wenn ja, wie hängt das alles zusammen?
Meiner Ansicht nach gibt es kaum einen Patienten, bei dem die Psyche keine Rolle spielt. Lassen Sie es mich an einem Beispiel erklären. Unser Körper funktioniert in den Grundzügen immer noch so wie in der Steinzeit. Stellen wir uns vor, wir stehen plötzlich vor einem Säbelzahntiger. Es gibt zwei Varianten, heil aus der Nummer rauszukommen. Kampf oder Flucht. Bei beiden Varianten benötigen wir eine erhöhte Aufmerksamkeit, viel Energie und Kraft. Das zeigt sich in einer verstärkten Durchblutung von Hirn, Herz, Lunge und der großen Skelettmuskulatur. Blutdruck und Puls steigen, die Pupillen erweitern sich und gleichzeitig wird die Verdauung gedämpft. Wäre auch schlecht, wenn wir mitten im Kampf plötzlich unterbrechen müssten, weil wir unseren Notdurft fürchten müssen. Außerdem brauchen wir die Energie, die für die Verdauung notwendig ist, gerade woanders dringender. Schlafen können wir in der Situation natürlich auch nicht. Für all diese Vorgänge sind Stresshormone in unserem Körper verantwortlich. Und die machen genau das, was sie sollen. Sie aktivieren uns so stark, dass wir in dieser gefährlichen Situation überleben können. Und gleichzeitig werden die Abwehrmechanismen für den Fall einer Verletzung prophylaktisch angekurbelt. Wenn wir uns jetzt heil und glücklich dem Säbelzahntiger entzogen haben, fällt der Stress sofort von uns ab. Die Erholung setzt ein. Und jetzt können wir ausruhen, wir können schlafen, wir können verdauen. In der heutigen Zeit allerdings haben wir es eher selten mit Säbelzahntigern zu tun. Dafür sind wir mit Dauerstressfaktoren konfrontiert. Auf der Arbeit, zu Hause, in der sogenannten Freizeit. Das kennt jeder von uns. Dumm nur, dass die gleichen Prozesse ablaufen wie im akuten Stress. Das heißt, unser Blutdruck steigt, unser Puls steigt, der Blutzuckerspiegel, wir können schlecht schlafen, die Verdauung wird schlechter und so weiter. Und das alles kostet immens Energie, die uns dann für den normalen Alltag nicht mehr zur Verfügung steht. Und weil eh schon alles unter Daueranspannung steht, wird es halt irgendwann zur Verspannung, die zu Fehlbelastungen und Fehlhaltungen führt.
Mhm.
Uns fehlt das, was unsere Vorfahren hatten, die Erholungsphase zwischen den Stressfaktoren. Meiner Erfahrung nach hat jeder von uns ein sogenanntes rotes Lämpchen, das angeht, wenn alles zu viel wird. Ich meine damit ein Symptom, das plötzlich auftaucht. Und häufig ist es der Rückenschmerz. In der Regel ist es auch ein ganz spezifischer Schmerz, der immer gleich ist. Die gleiche Stelle, die gleiche Bewegungseinschränkung, die gleiche Schmerzqualität. Und in der Regel gibt es keine klare Ursache, warum es jetzt wieder wehtut. Genauso gut könnten es Magenschmerzen sein, Migräne, Schwindel oder Tinnitus, um nur einige Beispiele zu nennen. Gut ist, wenn wir wissen, wie unser persönliches rotes Lämpchen leuchtet. Also was unser persönliches, spezifisches, körperliches Stresssymptom ist. Wenn wir das wissen, kann das auch wertvoll sein. Unser Körper macht uns darauf aufmerksam, dass wir an der Grenze unserer Belastbarkeit uns bewegen. Ich persönlich habe inzwischen gelernt, meinem Körper zu sagen, danke für den Hinweis. Denn häufig merke ich erst, dass ich meine Grenze schon überschritten habe, wenn mein rotes Lämpchen angeht. Mir hilft dann schon das Bewusstsein, dass gerade nichts kaputt ist bei mir, sondern mein Körper einfach mal eine Pause fordert. Ich kann Ihnen allen nur wärmstens ans Herz legen, auf die Suche nach Ihrem persönlichen roten Lämpchen zu gehen, es bewusst wahrzunehmen und auch entsprechend zu handeln. Und danken Sie Ihrem Körper für den Hinweis.
Ein sehr schöner Tipp. Was raten Sie Ihren Rückenpatienten, wenn es um die Bewegung geht? Wenn man dauernd Schmerzen hat, ist man ja eigentlich eher gehemmt, sich zu bewegen oder sich ausgiebig zu bewegen und dann irgendwelche Übungen zu machen.
In den allermeisten Fällen ist angepasste Bewegung das A und O. Nicht bewegen macht es in den seltensten Fällen besser. Es muss ja auch nicht immer gleich ein dreistündiges Hardcore-Workout sein. Durch Bewegung kurbeln wir den Stoffwechsel in unserem Organismus an, also auch die Durchblutung. Bei Schmerzen brauchen wir das unbedingt. Wir lockern durch die Bewegung auch das Gewebe, ist es weniger steif und verspannt. Das allein reicht oft schon aus, dass der Schmerz nachlässt. Welche Bewegungen für den jeweiligen Patienten geeignet sind, das lässt sich am besten individuell mit dem Therapeuten besprechen.
Ab wann sollte man das auch von einem Arzt bzw. Orthopäden abklären lassen? Gibt es hier eine bestimmte Red Flag, bei der Sie dann immer verweisen?
Es gibt bestimmte Symptome, die auf eine schwerwiegendere Ursache hinweisen. Dazu zählt ein plötzlicher, sehr massiver Schmerzbeginn mit spezifischer segmentaler Ausstrahlung, Kraft- und Sensibilitätsverlust in den Extremitäten oder Probleme beim Stuhl- oder Harnabsatz. Auch starke Schmerzen, die über mehrere Wochen hinweg konstant bleiben oder schlechter werden und auch in Ruhe keine Besserung bringen, sollten weiter abgeklärt werden. Und natürlich sind auch Schmerzen, die durch ein Trauma entstanden sind, immer abklärungsbedürftig.
Haben Sie für unsere Hörer vielleicht ein paar einfache Tipps, wie Sie Ihren Rücken für die Zukunft fit halten können? Gibt es Sportarten, die gerade für den Rücken gut sind?
Achten Sie auf ausreichende, regelmäßige und ausgewogene Bewegung. Vermeiden Sie zu lange Sitzen oder einseitige Belastungen. Verringern Sie soweit möglich Stressfaktoren und bauen Sie in Ihren Alltag bewusste Pausen ein. Gerne auch bewegte Pausen wie Spazierengehen. Grundsätzlich ist für Bewegungsanfänger ein Rückenschulkurs immer eine gute Idee. Hier bekommt man eine gute Grundlage für alle möglichen Aktivitäten im Alltag. Schwimmen, wenn man es richtig macht, Fitnessstudio oder funktionelles Training mit eigenem Körpergewicht sind auch für die meisten Patienten gut umsetzbar und trainieren die Rumpfmuskulatur, sodass der Rücken stabiler wird. Immer gilt aber, Sport muss primär Spaß machen, denn sonst macht man ihn nicht.
Vielen Dank, Frau Sack, für den Einblick in Ihre osteopathische Praxis. Schön, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung und bleiben Sie gesund.
Liebe Hörer, vielen Dank auch an euch und bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss.